Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, deinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin dein Gastgeber Ulf Zinne und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut. Und genau das ist unser Podcast-Versprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt legen wir los. Ja, lieben, und damit ein wunderschönes, herzliches Moin hier zu einer neuen Podcast-Folge bei Ich bin da mal authentisch. Und heute geht es um die Zukunft. Tja, und wenn man da so reinschaut, dann kann man sich manchmal die Frage stellen, wie wird man eigentlich zukunftssicher und wie geht Zukunft eigentlich noch in einer Zeit, in der wir zwar wissen, dass wir irgendwo ankommen, aber wo und wann das eigentlich genau der Fall sein wird, das ist schon irgendwie im Einzelfall ein bisschen schwierig. Naja, und dann gibt es da ja so lustige kleine Einheiten, die nennen sich so Organisationen, Unternehmen, die sind noch manchmal ein bisschen größer. Und bei denen kann das schon ein echtes Thema werden. Denn wenn man irgendwie nicht mehr genau weiß, wo man eigentlich ankommt, wann man da ankommt, nur dass man irgendwo ankommt, dann stellt sich auch vor diesem Hintergrund dieser ganzen zentralen Herausforderung schon deutlich zunehmend die Frage, wie wird man denn eigentlich heutzutage noch zukunfts- und innovationssicher? Denn dass das eine Notwendigkeit ist, ist zur Gestaltung der Zukunft ja klar. Nur wie macht man das, wenn auf der einen Seite das Thema Fachkräftemangel beispielsweise eine große Rolle spielt und gleichzeitig gefordert wird, großartige Digitalisierungsstrategien etc. pp. Zu entwickeln? Und man kann sich schon ansatzweise vorstellen, dass das ein ganz schöner Spagat ist, vor dem die Unternehmensführungsspitze heute steht. Mein heutiger Gast hatte sich da zur Aufgabe gemacht, seit über 25 Jahren in ganz unterschiedlichen Rollen und Projekten genau diese Zukunftssicherheit für Organisationen herzustellen. Sie hat für namhafte Organisationen gearbeitet, unter anderem Chibo oder Veolia, als, wie sie immer sagt, es klingt ein bisschen unsexy, Organisationsentwicklerin, doch dahinter steckt ein Füllhorn von Rebellentum, pfiffigen Sätzen, klugen Überlegungen und vor allen Dingen richtigen Anpacken. Und damit begrüße ich in diesem Podcast ganz herzlich dich, liebe Ulrike Mix. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Hallo. Aber sehr, sehr gerne. Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, jemanden mit so viel Erfahrung auch in der Orga-Entwicklung zu haben wie dich, dann tue ich das sehr gerne. Ich habe mich gerade schon fast gar nicht getraut, Orga-Entwicklung zu sagen, weil ich weiß, hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du gar keine Trennung mehr machst heutzutage zwischen Organisationen und Menschen. Das fand ich ja schon mal sehr spannend. Wie meinst du das genau?
Ich meine das so, dass der Mensch in seinem Umfeld, in seinem Gefüge ja auch eine Organisation ist, hat und hält und das Unternehmen Kraft ihrer Gesellschaftsform als Organisation betitelt werden, aber im Grunde nichts anderes sind als eben auch ein Gefüge aus sozialen Beziehungen und extrem schwierigen Fragestellungen, vor allem wenn es darum geht in der heutigen Zeit, Bani, VUCA, ich will das alles gar nicht aufhören, sich wirklich zukunftssicher aufzustellen, an Nachhaltigkeit zu denken, an Innovationsstrategien, an Digitalisierungsstrategien. Und letzten Endes sagt der Unternehmer dann, ja, ist ja alles schön und gut. Was aber tatsächlich existenzbedrohend ist, das ist der Fachkräftemangel.
Ja. Und du hast gerade so, schon so ein schönes Spannungsverhältnis aufgemacht. Ne? Das eine, worüber das gesprochen wird, das andere, was dann eigentlich wirklich existenzbedrohend ist. Ich habe so ganz viele verschiedene Bausteine bei mir im Kopf. Das erste, was ich mir erstmal aufgeschrieben habe, ist so zum Beispiel auch die HR-Abteilung. Das muss ja eine unglaubliche Sandwich-Position sein, in der man da sitzt. Weiß man denn da heutzutage, wie erlebst du das? Weiß man da überhaupt noch, in welche Richtung sollen wir uns entwickeln? Sollen wir dies machen? Sollen wir jenes machen? Wie findet man die Schwerpunkte? Versuch uns da erstmal so ein bisschen abzuholen, weil es wirkt wirklich durchaus anspruchsvoll, die Gesamtgemengelage.
Ja, die HR-Abteilungen sind immer in dem Spagat zwischen verwalten wollen, also Personal verwalten und jetzt aber vor der großen Aufgabe gestalten zu dürfen. Ich sehe es ja tatsächlich als Einladung. Wir sind eingeladen, an diesem epochalen Wandel teilzunehmen. Da bekomme ich immer wieder Gänsehaut. Und bevor eine Personalabteilung, ein HR, sich Gedanken darüber macht, dass sie Mitarbeiter braucht, muss sie sich ja erstmal fragen, welche Mitarbeiter brauche ich denn und wie arbeiten wir denn überhaupt morgen? Ist es noch opportun, in Büroräumen zu arbeiten? Die Diskussion wird ja auch immer wieder angerissen. Was wird die KI machen? Gibt es noch Aufgaben? Und Um da jetzt noch einen weiterzugreifen, der Mitarbeiter, also auch wieder der Mensch, und überall sind ja die Menschen, der stellt sich auch die Frage, ja, bin ich denn eine Fachkraft? Und dann KI, wie lange bin ich das denn noch? Das heißt, der stellt sich genau dieselben Fragen. Wie werde ich denn zukunftssicher? Werden meine Fertigkeiten überhaupt noch abgefragt? Oder ist es nicht eher meine Aufgabe, mich auch meiner Fähigkeiten abzuheben von den anderen? Also durch Einzigartigkeit und bestimmte Eigenschaften, die andere eben nicht haben, die aber nachgefragt werden.
Auch innerhalb dann der Organisation. Und was ich bei dir ganz spannend fand, du unterscheidest das dann tatsächlich auch im Leadership-Style. Du bist ja sowieso bekannt für eckige, kantige Meinungen. Da werden wir heute noch ein paar haben. Unter anderem so eines deiner Lieblingszitate kommt mal runter vom Pavianhügel. Da werden wir gleich drüber sprechen, was das unter anderem bedeutet. Aber bevor wir das machen, mal kurz mit Stichwort Leadership. Es gibt bei dir einen spannenden Ansatz, dass du sagst, die meisten Leaderships da draußen sind Meinungsleaderships und das ist das, was wir nicht mehr brauchen, denn wir brauchen heutzutage holistisches Leadership. Finde ich eine sehr spannende Aussage. Nimm uns mal kurz mit, was es mit dieser Differenzierung auch auf sich hat.
Ja, dazu gehört aber auch runter vom Pavianhügel.
Ich bin gerne, der Meinung, dann verbinden wir das gleich zusammen.
Ja, das müssen wir auch. Also wir müssen erstmal alle, und da meine ich jetzt nicht nur ältere Männer, sondern ich meine uns alle runter von diesen klassischen eingeschliffenen Routinen, Hickhacks, was es da alles gibt. Die Organisation muss holistisch gesehen werden. Ich gehe auch so weit, dass sie ambidexter ist, dass sie konsensorientiert arbeiten muss. Und dass es nicht mehr diese klassischen Aufgabenbeschreibungen gibt, wo dann ein Mitarbeiter im Urlaub ist und heißt, das rufen Sie in 3 Wochen nochmal an. Das eben nicht. Das heißt, wir brauchen eine Holistik, eine ganzheitliche Leader-Auffassung. Und ich sage nicht Management, absichtlich nicht, sondern Leadership, weil der Leader ein Enabler ist zwischen den beiden Polen, die in einem Unternehmen immer bestehen. Das eine ist die große Frage, was sind die richtigen Dinge, die wir machen? Und bevor ich nämlich die Dinge richtig machen kann, muss ich die richtigen Dinge machen. Und die Dinge richtig machen, das ist so der ganze Bereich Management, würde ich mal sagen. Da fallen dann die KVPs, die KPIs, Customer Relations, Finance und so weiter, auch die ganzen Stützprozesse mit rein. Da geht es wirklich darum, dass die Dinge richtig gemacht werden. Allerdings, wenn wir zukunftsfähig werden wollen, dann ja mit den neuen Methoden, die wir alle kennen, die auch schon wieder alt sind und Buzzwörter. Also ich möchte jetzt schon kaum noch das Wort agil nennen. Innovativ, nachhaltig, disruptiv, inkrementell, was es da alles gibt. Diese Methoden führen uns dazu, die richtigen Dinge zu machen. Wir werden dadurch befähigt, uns immer wieder neu in Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist das, was wir in Zukunft tun werden, uns immer häufiger erneuern.
Und das ist ja eigentlich etwas, was man, also ich glaube das ehrlich gesagt auch, und gleichzeitig ist es ja etwas, wenn ich zum Beispiel, ich hatte das große Vergnügen, neulich jetzt gerade mit einem Unternehmer zu sprechen, der macht jetzt glaube ich so um die 100, 120, 130 Millionen im Jahr, und habe die mal gefragt, hey, was ist denn so eines deiner Top-Secrets, wo du sagst, das kannst du besser als alle anderen, was gleichzeitig auch den Erfolg extrem beeinflusst. Und dann sagt er, ich bin vor allen Dingen sehr viel schneller im Zerstören. Er sagte, das Schlimmste, was dir als Unternehmer passieren kann, ist, wenn es gemütlich ist. Und er sagt, ich bin eigentlich immer schon, bevor es auch eine ansatzweise gemütlich wird, zum Beispiel schon wieder daran, die Dinge zu zerstören und dann wieder neu aufzubauen. Und dieser Cycle, also diese Beschleunigung und dieses immer wieder neu machen, das, sagt er, ist halt eines seiner absolut großen Erfolgsgeheimnisse. Und was hat es denn für Konsequenzen für Organigramme? Was hat es denn für Konsequenzen für Strukturen? Was hat es denn für Konsequenzen, wenn wir jetzt das tägliche Miteinander sehen? Weil ein Unternehmer oder jemand an der Spitze, der tickt und denkt ja im Zweifel anders als jemand, und das finde ich auch immer wichtig, der vielleicht einfach von 9 bis 17 Uhr ins Büro kommen möchte, der einen ganz anderen Anspruch hat, und das ist nicht besser oder schlechter, der möchte einfach einen sicheren Arbeitsplatz haben, der möchte der da seine 3.000, 3.500 Euro mit nach Hause nehmen, und damit ist der komplett glücklich. Und wenn ich dir so zuhöre, dann werden die Zerreißeffekte ja gefühlt immer größer oder auch nicht, wenn man es richtig weiß anzubandeln, aber wie macht man es denn dann konkret? Nimm uns mal mit in die Gedanken, die es bei dir so auslöst, wenn ich da so drüber spreche.
Das ist ein Feuerwerk von Gedanken. Ja. Zum einen habe ich immer das Bild des Phönix. Der verbrennt und aus seiner eigenen Asche aufersteht und größer, schöner, kompetenter, resilienter. Und ich bin auch bekannt dafür, dass wir wunderbare Konzepte schreiben. Und ganz zum Schluss stelle ich dann nochmal die Frage, und wie wäre es, wenn das alles ganz anders ist? Was können wir noch hinzufügen? Und die Mitarbeitenden, die du gerade angesprochen hast, die wirklich ihren Job machen wollen, die sind so wichtig
Absolut.
Für ein Unternehmen. Ich finde auch, dem wird es überhaupt nicht gerecht, das zu verpönen. Ja, das ist auch gar nicht langweilig. Es gibt so viele Menschen, so viele Konzepte auf der Erde wie Menschen. Und die sind eben in dem Bereich, die Dinge richtig machen, wunderbar aufgehoben. Und es gibt andere, und jetzt kommen wir zu dem Bereich wieder Fähigkeiten. Kann ich bestimmte Sachen nicht erlernen, bringe ich sie einfach mit? Oder bin ich auch so sozialisiert worden? Ich bin zum Beispiel komplett out of the box sozialisiert worden. Es wäre überhaupt nicht gesund gewesen, hätte ich da versucht, die Dinge richtig zu machen. Ich war jeden Moment vor neuen Situationen. Und deshalb wahrscheinlich stelle ich so gerne die Frage, ob wir die richtigen Dinge machen. Und die sind nicht in Stein gemeißelt, sondern die sind im Moment genau die richtigen. Weil genau der Kunde aufgrund unserer Kundenzentrierung, was ja ein enormer Erfolgsfaktor ist, wir sagen, das ist das, was der Kunde aktuell nachfragt. Und natürlich bieten wir ihm das auch.
Das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr spannend. Also dieses Thema Customer Centricity ist ja auch, das ist ja nicht neu, aber wenn wir das jetzt in Verbindung bringen mit dieser zunehmenden Flexibilität, die es ja letztendlich auch erfordert, wie macht man es denn dann ganz konkret? Also ich meine, ich habe ja jetzt im Zweifel womöglich nehmen wir jetzt mal ein mittelständisches, das müssen ja nicht mal gleich die ganz großen Unternehmen sein, wobei du ja komplett versiert bist, du machst vom Startup bis zum multinationalen Konzern, machst du ja alles. Aber jetzt nehmen wir mal so einen ganz normalen Mittelständler, der irgendwie sagt, keine Ahnung, oder ein kleineres Unternehmen, der sagt, ich habe hier so meine 100 Mitarbeiter, wir sind hier seit ein paar Jahren am Markt, die Prozesse haben sich eingeschwungen. Der kann ich jetzt ja schlecht sagen, so ich schmeiß da jetzt mal sozusagen eine zentrale Frage rein, dann morgen ist alles anders. Also was ist denn so eine Art Masterplan oder ähnliches, den du empfehlen kannst, wie sich Organisationen diesem neuen Denken der Zukunftssicherheit annähern können, damit das Business einerseits weitergeht, das ist sowieso schon anspruchsvoll genug, und gleichzeitig aber auch die wichtigen Veränderungen dann eben auch eingeleitet werden?
Das ist nichts, was sich von heute auf morgen ändern kann. Das ist ein Prozess, zu dem sich die Mitarbeiter, die Belegschaft und das gesamte Unternehmen aufmacht, und voran geht der Leader, die Führungsspitze, die sich genauso veränderungsbereit und wahrscheinlich auch zuerst veränderungsbereit zeigen muss und auch mal Gesicht zeigen muss und sagen, wir werden es jetzt verändern. Ich kann euch nicht sagen, bis wann wir fertig sind. Wir planen ja nicht mehr in der klassischen Wasserfall-Projektmanagement-Schiene, sondern wir gehen jetzt los. Wir wollen zukunftssicher werden und müssen dann eben auch schauen, was sind die ganzen Imponderabilien am Markt, die da zu beachten sind. Die Belegschaft steht vor der Herausforderung, dass sie kollaborativ arbeiten muss. Das sehe ich tatsächlich als Forderung. Dieses klassische im Büro sitzen, Tür zu machen, jeder arbeitet vor sich hin, man spricht nicht miteinander, man sendet sich lieber ein Fax. Was ist ein Fax? Die gibt es heute ja auch. So, und dann gibt es Teamarbeit, aber diese klassische Teamarbeit mündet meistens auch darin, dass diese Teams in sich unproduktiv werden. Sehr, sehr selten, dass man es schafft, ein wirkliches A-Team auf die Beine zu stellen. Dann sollte man da auch nicht mehr reinfunken und jetzt die Leute hin entwickeln zu autonomen Mitarbeitern. Und das ist tatsächlich eine Challenge. Ich habe das in meinem Unternehmen selber gemacht. Wir haben auch Mitarbeiter verloren. Wir haben andere auch gewonnen, weil wir einfach festgestellt haben, dass es Menschen gibt, die diese autonome Arbeitshaltung nicht annehmen können oder wollen. Der Coach in mir sagt, der Mensch kann nicht hinzufügen, was der liebe Gott ihm nicht gegeben hat.
Ja, das stimmt. Und gerade dieses Thema Autonomie, ich glaube, das ist auch so eine ganz alte, bekannte Forderung, die vielleicht auch viele Hörer kennen, ne? Zu sagen, vielleicht meinst du das nicht, vielleicht meinst du das, wenn nicht, dann korrigiere mich gerne, aber so, dass der Mitarbeiter auch selber in dieses Unternehmerdenken hineinkommt und aufgrund dessen natürlich auch andere Entscheidungen trifft. Und da will ich gerne nochmal anschließen, weil ich finde das immer ganz spannend, dass ja auf der einen Seite eine Organisation ja auch dadurch lebt, dass bestimmte Standards auch immer wieder abgerufen werden. Also jetzt nehmen wir mal so eine Organisation wie ein Franchise-Unternehmen. Ja, da gibt es ja ganz Bekannte auch so in der Nahrungsmittelbranche. Und die leben ja unter anderem davon, das ist ja ihr größtes Asset, dass sie über teilweise Jahrzehnte Prozesse und Strukturen aufgebaut haben, von denen sie genau wissen, dass das im Prinzip der richtige Ablauf ist, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. So. Und darauf werden ja dann auch Mitarbeiter ausgesucht, also auch von ihren Persönlichkeitsstrukturen, eventuell von ihren Persönlichkeitsmerkmalen. Und dann kommen da halt einfach auch deutlich mehr strukturorientierte Menschen hin, die einfach happy sind, wenn sie am Morgen Rechner aufmachen und irgendwie ein Projektmanagement-Tool vor sich haben und dann die Dinge abarbeiten können. Das heißt, wenn man denen jetzt sagt, so und jetzt machen wir ein bisschen autonom, ist dann nicht eigentlich das ein Henne- und Ei-Problem? Also, dass man so sagt, naja, wie machen wir denn das eine mit dem anderen? Weil es ist ja nicht etwas, was einfach eine Organisationsentscheidung war, sondern es ist ja auch in den Menschen drin, die ich wohlmöglich über Jahre angezogen habe. Also das geht ja für mich noch eine deutliche Ebene tiefer. Wie siehst du das und wie gestaltet man das dann, ohne dass man die halbe Belegschaft austauschen muss?
Da sind wir wieder an dem Punkt, runter vom Pavianhügel, die Treppe runterkommen, mit den Menschen arbeiten, schauen, wo sitzen ihre Talente. Mhm. Und sie dann nach ihren Talenten einsetzen. Mhm. Ich habe in den letzten 10 Jahren Arbeitsplätze um meine Mitarbeiter herum gebaut, ja, weil ich gelernt habe, je komfortabler gemäß ihrer, also komfortabel meine ich nicht von lazy und lame, ja, sondern komfortabel in puncto Arbeit, je komfortabler ihre Umgebung ist, desto weniger Kontrolle, desto höher die Qualität, desto weniger Fehler, desto gesünder der Mitarbeiter, desto engagierter ja auch. Mhm. Weil er einfach auch merkt, das ist, ja, man kann das jetzt, ich möchte das nicht mit Wertschätzung ablöschen, ja, das ist ein bisschen mehr, er wird gesehen, der Mitarbeiter wird gesehen und er wird mit all seinen Fähigkeiten ganzheitlich ins Unternehmen integriert. Und das halte ich für sehr wichtig. Und dann gibt es ja dieses, was ich vorhin sagte, dieses Spannungsfeld. Es gibt unterschiedliche Prozesse, die ganz einfach so laufen müssen, wie du sie gesagt hast. Das muss nach einem genauen Standard, nach einem genauen Prozess ablaufen, unter Umständen auch, weil er mit dem Kunden vereinbart ist. Und da setze ich eben die Leute ein, die das wahnsinnig gerne machen. Wenn ich jetzt aber wieder in den Bereich gehen will, was machen wir morgen? Und innovativer arbeiten will, da greife ich mir dann diejenigen, die ich auch mit auf raue See nehmen kann und die darin keine Unsicherheit.
Jetzt überlege ich gerade mal, ich habe das hier auf meinem Notizzettel hier ein bisschen aufgeschrieben, jetzt könnte man ja sagen, das, was du eigentlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst, was dringend notwendig ist, ist, dass wir das klassische Rollenverständnis verlassen und in ein Fähigkeitsverständnis kommen. Das würde jetzt bedeuten, wenn ich das jetzt mal in eine Bildsprache übersetze, dass ich vielleicht so eine Art Intranet habe, wo ich sehe, das sind meine 100 Mitarbeiter, die haben also jeder Mitarbeiter hat einen Kerndiamanten, den er oder sie besonders gut auszeichnet. Dann gibt es 2, 3 begleitende Fähigkeiten und dann sage ich, hey, wenn wir zukunftssicher werden wollen, dann haben wir jetzt hier ein Projekt und dann gucke ich, wer ist dafür geeignet, wer ist gerade verfügbar und suche dann beispielsweise die entsprechenden Leute zusammen. So. Jetzt hast du aber vorhin ja auch gesagt, dieses Thema Team und worauf ich nochmal hinaus möchte ist, dass wir ja aus der Vergangenheit heraus oder aus den bisherigen Arbeitsweisen in Unternehmen wissen, dass besonders auch die zwischenmenschliche Kommunikation auch ein unglaublicher Erfolgsfaktor ist. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, wenn die Zukunftssicherheit womöglich daran ist, dass wir permanent hin und her tauschen und permanent immer wieder neu zusammenkommen, wie kriegen wir es denn dann von der Organisationskultur hin, dass wir trotzdem Kids sind und dass wir uns auch als Team verstehen, weil wir sehen es ja vom Sport bis hin zur Wirtschaft, es dauert ja auch, bis sich ein Team findet und diese ganzen informellen Prozesse durch sind. Und die werden wir ja nicht einfach abstellen können, nur weil wir jetzt sagen, wir gehen jetzt in eine neue Form, die Organisation zu strukturieren, weil wir zukunftssicherer werden wollen. Also wie verbindet man das und wie schafft man es aus deiner Ansicht nach, mehr in dieses Fähigkeits-Mindset, sage ich mal, reinzukommen und gleichzeitig aber den Raum zu lassen für diese wichtigen gruppendynamischen Prozesse?
Ja, das Stichwort sind einmal Fähigkeiten, Talente, die mir Gott gegeben sind, die ich einfach mitbringe. Und das andere, wie beispielsweise Leadership, da bin ich überzeugt von, oder Resilienz, sind antrainierbare Prozesse. Das kann ich erlernen. Das heißt, die Personalentwicklung hat den Augenmerk darauf, was kann ich hinzufügen zu dem, was schon da ist. Und in puncto Organisation würde ich künftig eher von Communities of Practice sprechen, in denen die Mitarbeiter projektbasiert in bestimmten Teams, kundenbezogen. Da bin ich ganz überzeugt von, dass man innerhalb der Organisation schon viel kundenzentrierter arbeiten muss. Das ist nicht eine Einkaufsabteilung, eine Dings- und eine Technikabteilung, sondern und da gibt es die unterschiedlichen Teams und es ist durchaus möglich, dass der eine Techniker in 3 Teams arbeitet, wodurch es dann eben auch möglich ist, Lernprozesse und Schritte der anderen Teams miteinander zu vermengen. Und noch hinzu, sehr, sehr wichtig, ist die Kommunikation, rede mit mir in einem Unternehmen. Die besten Erfahrungen habe ich damit gemacht, mit einem Stand-up morgens, wenn der Letzte kommt, ich sage jetzt um 9 oder um 11, ist ja vollkommen egal, gibt es ein Stand-up, wo sich alle einmal in die Augen schauen. Das muss nicht vor Ort sein. Wir haben so fantastische Online-Tools. Wir arbeiten beispielsweise sehr gern mit Gather. Ich bekomme jetzt kein Geld dafür. Ja. Es gibt etliche andere. Wir haben mit Wanda vorher gearbeitet. Wir haben dort einen Konferenzraum. Jeder hat seinen Arbeitsplatz. Wir haben eine Kantine dort. Das heißt, wenn die Mitarbeiter in die Pause gehen, dann schieben sie ihren Avatar in die Kantine Und es kann ein Pausengespräch stattfinden, ohne dass man sich zu einem von oben verordneten Kaffeepläuschen oder einer Lunchrunde verabreden muss. Das ergibt sich ganz dynamisch, so wie es sich im Unternehmen auch ergeben hätte. Die besten Erfahrungen habe ich übrigens mit den älteren Mitarbeitern gemacht, weil die so unglaublich auf diese Avatare abfahren und sie täglich neu angezogen haben und sofort dabei waren. Und dann hieß es auch immer nur, komm mal in mein Büro. Mhm. Und ich habe immer gesehen, wer da ist, natürlich. Ne? Das ist ja wie in den Raum schauen, sehe ich ja auch, wer da ist. Ja. Also diese Community of Practice, die in der Lage ist, sich zu unterstützen, weil sie Ahnung hat von den Aufgabenbereichen der anderen, da auch eine Vertretung machen könnte. Nichtsdestotrotz findet eine Fokussierung auf den Kunden oder auf das Produkt, was auch immer, auf jeden Fall customer zentriert statt.
Also können wir festhalten für diese Episode, die Communities of Best Practices, das wird das sein, was zukünftig mehr und mehr gefordert wird. Und wenn Sie jetzt Lust haben, auch mal auf diese innovativen Gedanken tiefer einzugehen und mal darüber zu schauen, wie kann denn Ihr Unternehmen, Ihre Organisation zukunftssicher sein, ohne dass man mit sicherem Ergebnis vorhersagen kann, in welche Richtung es sich entwickeln wird, dann schauen Sie auch gerne mal in die Shownotes dieser Episode. Da finden Sie nämlich alle Kontaktdaten und ansonsten Ulrike Mix finden Sie auch ganz sicher im Internet oder findet ihr ganz sicher im Internet. Insofern sage ich dir, liebe Ulrike, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst, für deine Einsichten, für deine spannenden Perspektiven, für den Mut, die Dinge auch so klar anzusprechen. Danke dir und allen anderen da draußen natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht es gut. Danke dir nochmal. Ciao, Ulrike.